Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind mittlerweile bei der Folge 227 und mit dabei ist die liebe Anne.
Hallo.
Und der luftmangelnde Daniel.
Der Zyklop.
Der Zyklop.
Können wir bitte meine gesundheitlichen, meine Patientenakte außen vor lassen? Ja, guten Tag.
Ja. So, es war ein torreicher MLS-Spieltag, würde ich mal sagen. Zudem gibt es dann auch noch kleine News zur Champions League und zur NWSL. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder fast mit der Folge. Das heißt,
vielen Dank fürs Reinhören. Bis dann.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Nee. Mit was fangen wir denn an? Wollen wir gleich mit dem torreichsten Spiel des Spieltages anfangen?
Würde ich sagen, oder? Also wir können es ja sagen, wie es ist. Chicago hatte die einmalige Chance, ein Riesending zu machen, aber sie haben es verpasst.
Ja, definitiv. Nashville war es. Nashville spielte daheim gegen Chicago. Und sagen wir mal so, wer sich dort Tickets geholt hat, hat sich gelohnt. Man hat 9 Tore gesehen. Und am Ende gewann Nashville souverän mit einer Leichtigkeit und löschte das Feuer in Chicago mit einer 7:2 Dominanz. Würde ich mal sagen, ich glaube, nach 31 Minuten stand schon 4-0. Also Chicago, wir haben sie, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge mal kurz gelobt. Ich würde es wieder zurücknehmen.
Ja, aber also man muss auch dazu sagen, es stand 7:0 irgendwann und Chicago hat trotzdem nicht aufgehört zu spielen. Und das ist das, was ich meinte. Sie hatten die Chance, da in 7-0 nochmal umzudrehen. Und wie krass wäre das bitte gewesen, wenn sie dann am Ende 7:8 gewinnen. Aber naja, nach 2 Toren haben sie dann doch irgendwie aufgegeben. Die Tore, muss man allerdings sagen, kamen nicht aus dem Spiel raus, sondern immer runde Bälle, waren aber beide Male ganz nett. Also der eine war ein direkt verwandelter Freistoß und der andere kam aus einer Ecke heraus. Das war nett, aber ansonsten hat Chicago an dem Tag echt gar kein Land gesehen. Und ich glaube, Spieler des Spiels dürfte ohne Frage Sam Surge gewesen sein. Wir wissen nicht warum, aber der scheint sehr sauer auf Chicago zu sein. Hat ihn ja immerhin 4 Tore eingeschenkt. Hani Mukta hat auch getroffen.
Ich glaube, 2 Tore, eine Vorlage.
Ja.
Und Andy Nasha, der hat auch 3 Vorlagen auf dem Konto. Also ja, da hatten ein paar Spieler Bock bei Nashville. Und dann
also man muss dazu sagen, bei dem Spiel stand der 5-0 zur Halbzeit. Am Ende ist es so ein bisschen traurig, dass es nicht 7-1 ausging, weil, liebe Brasilianer, hört kurz weg. Ich erwähne mir das Trauma von 2014, aber es war schon witzig gewesen, 5-0 zur Halbzeit, dann 7-1 am Ende. Waren dann auch 2 Elfmeter, muss man dazu sagen, die Surridge verwandelt hat. Aber wie gesagt, da lief halt alles perfekt in dem Spiel. Und ich sag's, wie es ist, lieber einmal 7-2 verlieren, als 72 mal 1-0 verlieren.
Wow, also ich finde, da kommt das Fraßschwein.
Weiße Worte, ja. Normalerweise sagt man das ja bei einem Shootout von 0, lieber einmal 5-0 als 5 mal 1-0. Aber gut, wenn ihr halt 2 Tore schießt, dann müsst ihr euch halt das so anhören.
Ja, wie es Anne schon angesprochen hat, das eine Tor von Zitternagel, der direkte Freistoß, der war echt schön. Also ich weiß nicht, wie man sich dann als Spieler fühlt, wenn man da 7-0 hinten liegt und dann so ein geiles Tor schießt. Irgendwie will man doch jubeln, aber irgendwie ist da so ein Jubel dann doch unangebracht in so einer Situation.
Er hat auch nicht wirklich gejubelt.
Ja, ich glaube, er hat die Faust einmal kurz hoch und das war's dann oder so. Ja.
Aber ansonsten gab es ja noch eine recht torreiche Partie, die anders geendet hat, als man es, glaube ich, erwartet hätte. Nämlich Miami gegen Dallas. Und da haben wir mal wieder das ganz klassische Phänomen. Miami hat zwischenzeitlich 3-1 geführt und am Ende 3-4 verloren. Also die haben eine 2-Tore-Führung aus der Hand gegeben, im eigenen Stadion, muss man auch dazu sagen. Und dann ging, ja, sich da noch 3 Tore eingefangen. Die waren auch okay. Das war so in meinen Augen das klassische Miami-Problem, dass sie in der Verteidigung immer wieder mal sich sehr leicht auseinanderziehen lassen und sich dann für Dallas natürlich Chancen da ergeben. Miami ist, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, warum, aber Miami ist ohne große Stars aufgelaufen. Messi spielte nicht, Suarez spielte nicht. Okay, es kann natürlich sein, dass Suarez sich wieder an irgendwen verbissen hatte, man ihn einfach nicht spielen lassen konnte. Aber ja, sie haben offensichtlich die Stars ein bisschen geschont. Ist ja auch kein Wunder, sie müssen jetzt in der CONCACAF Champions League ran und danach gehen die Red Bulls. Da muss man natürlich die Stars schonen, damit man dann die nächsten Gegner richtig wegklatschen kann. Ich ahne es schon.
Ich finde es aber an der Stelle übrigens ein bisschen, ich sage jetzt unfair oder man kann sich drüber streiten, aber Vancouver hat ja jetzt zum Beispiel ein Auswärtsspiel und muss jetzt über die Woche oder unter der Woche zu Miami reisen, nach Miami nicht diese Reisestrapazen hatte. Ich meine, klar, die hatten das Hinspiel in Vancouver, aber ist schon ein bisschen nicht ganz so nett, sage ich mal. Aber wie du gesagt hast, 3-1 darfst du nicht hergeben im eigenen Stadion. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir wissen alle, wie das Rückspiel ausgeht in der CONCACAF Champions Cup.
Es wird zu lange gespielt, bis Messi getroffen hat. Wer übrigens...
Ja, das wird ein 3-0 oder ein 4-1.
Wer übrigens nicht treffen wird für Miami, ist Julian Gressel. Weil der ist von Miami jetzt vor einem Tag vor der Aufnahme entlassen worden. Und er hat auch bereits ein neues Team. Aber zwei Sachen sind mir aufgefallen, die ich sehr merkwürdig fand. Drei Sachen sind sogar. Punkt 1. Ich finde die Art und Weise, wie Miami mit seinen Spielern umgeht, sehr, sehr merkwürdig. Also wenn du nicht in diesen Messi-Clan passt, dann bist du wahnsinnig unwichtig für das Team und wirst halt einfach kurzerhand mal entlassen. Das, finde ich, sieht man hier wieder sehr deutlich. Dann sind sie in meinen Augen auch ganz schön undankbar Spielern gegenüber. So gut, Julian Gressel hat in dieser Saison bisher nicht viel oder kaum für Miami gespielt. Er hatte offensichtlich nicht mehr ins System gepasst. Ist halt keiner vom Messi-Clan. Aber trotzdem könnte man bei der Verabschiedung, so wie es üblich ist, vielleicht 2-3 Sätze mehr schreiben, als sie es gemacht haben. Weil das, was sie geschrieben haben, ist ein bisschen dürftig. Ich lese mal vor, was Inter Miami heute, vor 2 Stunden, mitgeteilt hat. Also sie haben diese klassische Thank-You-Kachel bei Instagram gepostet und dazu als Text: Thank you, Julian. Best of luck in Minnesota. Er wechselt nach Minnesota. Das war's. Für einen Spieler, der gerade in Phasen, in denen Messi nicht spielen konnte oder nicht gespielt hat, dem Club immer wieder den Arsch gerettet hat, finde ich ein bisschen undankbar. Und witzigerweise hatte Julian Gressel gestern Abend schon bekannt gegeben, dass er den Club verlässt. Da ja, wusste man inzwischen schon, dass er irgendwie entlassen wurde. Der neue Club stand zu dem Zeitpunkt aber noch nicht fest. Also alles irgendwie ganz merkwürdig bei Inter Miami.
Ja, und somit...
Ja, man muss dazu sagen, ich halte es für äußerst dumm, ihn abzugeben. Ich meine, klar, er kostet wahrscheinlich eine Menge Gehalt, deswegen ist man froh, dass er von der Liste ist, aber einen besseren Spieler als... Oder um deine Kaderbestimmungen zu erfüllen, ist Julian Gressel perfekt, weil er braucht keinen International Slot, weil er ja mittlerweile amerikanischer Staatsbürger ist, Grund 1. Und Grund 2, der Kerl ist eigentlich eine Allzweckwaffe. Den kannst du außen eigentlich überall einsetzen, sowohl offensiv als auch defensiv. Aber wie du gesagt hast, der passt halt in diesen Messi klar nicht rein. Und wahrscheinlich holt man lieber einen Spieler für die Außenbahn, wo einen größeren Arm hat, wo man größer vermarkten kann, sag ich mal. Und das ist einfach das Traurige an diesem Verein. Ja. Und ich meine, die Kommentare, die du uns vorhin vorgelesen hast mit Wer ist es und so weiter, die, gut, die Messi-Fans 2023, die können wir eh in den Pfeife rauchen, aber es ist halt dumm. Also ich finde die Entscheidung nicht klug.
Die, für diejenigen, die es nicht gelesen haben, die Kommentare sind sehr, sehr unterschiedlich. Da sind welche dabei, die bedanken sich bei Gressel für seine Arbeit. Vor allem auch eben dafür, dass er gerade in der letzten Saison Miami oft den Arsch gerettet hat in Zeiten, in denen Messi nicht gespielt hat. Dann gibt es auch welche, die kritisieren Inter Miami durchaus auch für ihre Kadervorgehungen. Also, dass man jetzt so einen guten Spieler entlässt. Sie bekommen ja noch nicht mal Transfergebühren jetzt für ihn. Und dass man da irgendwie scheinbar keinen roten Faden hat. Ja, und dann gibt es halt die Messi-Fanboys, die entweder einfach nur irgendein Messi-Gif völlig random da reinposten oder halt schreiben, wer ist das? Ein bisschen sehr undankbar.
No. Somit fängt Julian Gressel jetzt bei seinem 6. MLS-Verein an. Und mal gucken, ob er dort eine längere Zeit verbringt. Für Minnesota könnte er durchaus wichtig sein. Ich finde jetzt auf der Position, weil er spielt ja eigentlich immer noch Rechtsverteidiger, also für mich eigentlich hat jetzt Minnesota jetzt nicht so die große Breite. Also ich meine, da müsste nur DJ Taylor sein. Und der ist wahrscheinlich mehr mit Musik auflegen beschäftigt, wie mit Fußballspielen. Von dem her dürfte er da relativ gesetzt sein. Minnesota spielt ja auch, soweit ich weiß, mit einer Fünferkette und so ein Flügel oder Schienenspieler könnte Kressel auch durchaus liegen. Also von dem her könnte ganz interessant werden. Aktuell, wenn ich jetzt so die Aufstellung angucke, jetzt im letzten Spiel, wer hat da gespielt? Hollongwane hat da gespielt. Ja, okay, gut, der ist schon gut. Ja, okay, dann hat er ein bisschen Konkurrenz. Aber, ja, mal schauen.
Er bringt halt ganz viel Erfahrung mit.
Ja, das auf alle Fälle. MLS-Erfahrung hat er mehr als genug. Und wie gesagt, er hat auch Titel in seiner Agenda, mehrere. Ich glaube, 2 MLS-Titel. Von dem her, dürfte das durchaus ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden. Haben wir das Ergebnis schon gesagt von Miami gegen Dallas?
3-4.
3-4, ja. Weiß ich gerade nicht mehr.
Das ist, glaube ich, ihre erste Niederlage jetzt in dieser Saison. Und dann gleich noch eine Heimniederlage.
Boah, haben die noch nicht verloren davor?
Sie hatten, also zumindest nicht in der MLS, sie hatten in der Champions League verloren oder im Champions Cup. Und sie hatten unentschieden gegen unter anderem Chicago. Aber verloren hatten sie bis dato noch nicht.
Ja, stimmt. 5 Siege, 3 Unentschieden und jetzt eine Niederlage. Ja, krass, krass. Es sind übrigens, neben Inter Miami haben noch Vancouver und Columbus nur eine Niederlage. Alle anderen haben schon mehr. Also mal gucken, wer sich von den 3 Teams am besten halten kann in dieser Statistik. Dann hätte ich gesagt, habt ihr die Highlights von Galaxy gegen Portland gesehen?
Ja. Aber also sagen wir es mal ganz transparent. Galaxy spielt als nächstes gegen Sporting Kansas City und danach gegen die Red Bulls. Das heißt, wir werden jetzt sehr, sehr positiv über die Galaxy sprechen, weil wir genau wissen, was passiert, wenn wir hier anfangen, die Galaxy zu kritisieren. Dann wird es richtig böse für uns werden. Die Karma-Schelle, die läutet quasi schon. Also Galaxy ist die beste Mannschaft. Die sind super. Haben ein richtig starkes Spiel hinter sich.
Ich finde es ja witzig, seitdem hier Nader Chindaoui bei Galaxy oder bei Ventura spielt, ist die Galaxy ein Haufen Müll. Heißt, erst wenn die sich wahrscheinlich wieder von ihm trennen, ist die Galaxy wieder auf dem Aufwärtstrend. Oder alternativ, sobald die Galaxy gegen die Sounders spielt. Aber da das erst, glaube ich, in einem halben Jahr ist, kann ich Woche für Woche über diesen Verein shit-talken. Und mir ist es wirklich herzlich egal, dass sie jetzt erst gegen Sporting und dann gegen die Red Bulls spielen, weil sollen sie halt 6 Punkte holen.
Ja gut, John Dowie spielt ja nicht für LA Galaxy 1.
Weiß ich, aber das wissen ja nur die wenigsten.
Aber man muss auch dazu sagen, jetzt ist Painzie wieder fit, der hat auch wieder gespielt. Das heißt, man hat mit Peck und Painzie schon wieder zwei der drei Stars. Gut, bei Puig dauert es jetzt noch ein bisschen. Und ich könnte mir halt schon gut vorstellen, dass die Galaxy jetzt dann so langsam erwachen wird oder könnte. Man hat es halt einfach gemerkt, dass ein Puig und ein Painzie und ein Jovetic einfach gefehlt haben. Weil das halt so die Überflieger waren letzte Saison. Tut Jovetic wird nicht mehr zurückkommen. Und ich sag, Painzie ist wieder da. Ein Peck war ja eh die ganze Zeit fit. Von dem her, ja, mal gucken, aber das Herz und der Motor mit Puig fehlt halt immer noch. Und ja, ein Marco Reus kam auch nur von der Bank, hat aber immerhin noch ein Tor gemacht in der 69. Minute. Das zwischenzeitliche 2:3. Aber sonst war er jetzt auch nicht, ja, also weiß nicht, der Impact von Reus ist jetzt auch noch nicht so da, finde ich. Zumindest noch nicht das, was man vielleicht erwartet hat. Also relativ ruhig, finde ich. Sonst, ja, die Galaxy, super Team, sehr gut gespielt. Für mich, die gewinnen noch den MLS Cup. Geiles Team, super sympathisch, schöne Trikots, gute Fans, schönes Stadion, super Rasen.
Tolle Getränke.
Tolle Getränke, sympathische Trainer, Vereinsführung 1A. Los Angeles, schöne Stadt.
Man muss ja aber auch feststellen, also das Teammanagement finde ich schon bei Galaxy irgendwie ein bisschen merkwürdig. Du hast da einen Marco Reus auf der Bank. Gut, wir wissen jetzt natürlich nicht, vielleicht ist er verletzt, vielleicht ist er nicht zu 100% fit und kann deswegen nicht die ganze Zeit spielen. Aber also die lassen Diego van Gundes die ganze Zeit spielen und wechseln ihn dann erst aus gegen Marco Reus und es steht zu dem Zeitpunkt 3:0 gegen dich. Also ich würde jetzt schon, ich bin jetzt kein krasser Marco Reus-Fan oder so, aber müsste ich mir jetzt die beiden Spieler ansehen, würde ich schon sagen, Marco Reus ist schon auch der qualitativ erheblich hochwertigere Spieler, der dem Team da doch deutlich mehr helfen kann. Wie kann denn das sein, dass Fagundes die ganze Zeit da auf dem Platz ist oder so lange auf dem Platz ist und man so lange wartet, bis Reus dann aufs Feld kommt? Wie gesagt, wenn er verletzt wird, ist, dann ist es was anderes. Aber man hat schon gemerkt, nachdem er dann auf dem Platz war, da hat sich einiges entwickelt und er war an beiden Toren direkt und indirekt beteiligt gewesen. Also vielleicht sollte man da einfach mal die Aufstellung ein bisschen umstellen, weil
Das große Problem ist, wieso auch immer, die Galaxy hat Van Gundes seit 4 Spielen als Kapitän.
Ja, aber warum?
Der führt die seit 4 Spielen als Kapitän an. Also an sich verstehe ich, weil ein Van Gundes massig MLS-Erfahrung hat und durchaus, das Thema hatten wir ja schon mal, ein talentierter Kicker ist oder viel mehr hätte werden können. Aber dann, finde ich, kann man doch da auch eine Aufstellung finden. Und da kommt halt jetzt das Problem, wo halt beide spielen. Weil, wie du schon sagst, Reus ist für mich auch qualitativ noch der bessere Spieler. Klar, Van Gundes hat mehr MLS-Erfahrung. Aber Reus hat einfach mehr Welterfahrung, würde ich sagen, auf der Fußballebene. Und wird auch technisch hat er einfach mehr bewiesen wie ein Van Gundes und dementsprechend auch der technisch bessere Spieler. Aber das große Problem ist, ein Van Gundes kann auf Flügel spielen, aber jetzt, wo ein Painzie wieder fit ist und ein Peck eh das spielt, sind die Flügel dadurch halt schon besetzt. Und ich weiß nicht, ob ein Van Gundes auch Stürmer spielen könnte, dass du den anstatt Ramirez, aber Ramirez hat jetzt auch wieder getroffen, das Spiel, und hat, glaube ich, auch eine Vorlage. Also der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, den kannst du ja auch nicht rausnehmen. Aber Van Gundes wäre ein guter Spieler, den du von der Bank bringen könntest, noch so als Edeljoker, sag ich mal. Den du die letzten 20, 15 Minuten reinwirfst und dann hast du da nochmal einen richtig guten, frischen Spieler. Sag ich mal, ein Reus ist ja nicht mehr der Jüngste, der gibt dann 60, 70 Minuten alles. Und dann haust du einen Van Gundes rein, der eigentlich ein ähnliches Profil hat wie ein Reus. Finde ich vom Spielerischen her, nur dass halt Reus einfach noch eine Klasse höher ist. Aber für MLS-Niveau ist ein Van Gundes vollkommen top. Und dann wirfst du den noch rein und hast eigentlich keinen großen Verlust bei der Einwechslung oder Auswechslung hier. Dem. Aber ich würde es, wie gesagt, ich würde es auch andersrum machen. Aber ja, vielleicht war Reus auch nicht ganz fit oder so, aber dadurch, dass Van Gundes auch Kapitän ist, wird er wahrscheinlich auch wieder starten nächstes Spiel.
Ich sag's mal so, ich kenne Van Gundes seit 2011, seit er in der MLS spielt, seit er bei den Refs spielt. Ich überlege gerade, ich glaube, er kam sogar aus der Refs Akademie. War damals ein sehr, sehr junger Spieler, ist bei den Refs durchaus immer wieder auch mal aufgefallen. Und wir wissen übrigens ganz genau, weil ich mich jetzt negativ über Van Gundes äußere, wird der im nächsten Spiel gegen die Red Bulls auf jeden Fall ein Tor machen. Da kannst du Brief und Siegel jetzt drauf geben. Aber der hat immer wieder mal Momente, da ist er gut. Da macht er dann auch seine Tore und da fällt er dann auch auf. Es gab gerade bei den Refs gab es auch immer mal Jahre, da ist er wirklich auch einer der durchaus wichtigeren Spieler gewesen. Aber er war nie der super krasse Spieler. Und müsste ich jetzt meine All-Time-MLS, oder nicht mehr All-Time, sondern meine Spieler, die noch aktiv sind, die viel MLS-Erfahrung haben, oder so, die in meinen Augen die besten MLS-Spieler sind und aus den USA kommen. Also ein Van Gundes würde ich da nicht aufstellen eigentlich. Vielleicht auf der Bank, aber der wäre jetzt nicht meine erste Wahl. Er wäre nicht meine erste Wahl als Kapitän und der ist definitiv kein Spieler, den ich über Reus setze. Sondern, also, ich verstehe es echt nicht. Aber wie gesagt, er wird jetzt Tore machen. Da kann man jetzt drauf wetten.
Nee, sonst, ja, wie gesagt, die Timbers gewinnen 4-2. Bei den Timbers, was ich noch ganz erwähnenswert finde, dass Anthony alle drei Vorlagen gemacht, was heißt alle drei, drei der vier Toren vorbereitet hat, nämlich das 1, das 2 und das 3-0. Somit steht er jetzt bei 5 Saisonvorlagen, hat da mächtig aufgestoppt in dem einen Spiel.
Und der falsche Kelsey hat wieder getroffen.
Der falsche Telsi hat wieder getroffen. Aber ansehnlicher Treffer. Fand ich nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
Auch das Tor von David da Costa war auch ganz schön rausgespielt. Zwar nicht so ein sehenswertes Tor wie Kelsey, aber schönes Spiel drumherum. Ja, die Timbers haben auch ihre Klasse gezeigt. Die haben da auch wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Sind jetzt auf den zweiten Platz hochgerutscht in der Western Conference. Zwar noch 5 Punkte hinter Vancouver, aber man ist oben dabei und wie gesagt, ich finde den Kader der Timbers an sich gut. Er hat viele Spieler, die müssen sich jetzt noch in der MLS eigentlich beweisen, etablieren. Aber an sich haben die alle Potenzial, Großes zu erreichen. Und ich glaube, der Abgang von Evander kann oder wird auch relativ gut abgefangen, dadurch, dass man da guten Ersatz geholt hat. Von dem her, finde ich, sind die Timbers ein ernstzunehmender Gegner. Allgemein in dieser Saison. Gut, dass die erstmal nicht gegen die Kansas spielen müssen. Da bin ich sehr happy.
Naja,
habt ihr noch was zu
11.
dem
Mai.
Ja, 11. Mai, das ist in 5 Jahren. Bis dahin habe ich das Team schon wieder 5-mal, wobei ich lobe das gerade, ne? Ja, Timbers, super Team. Wahnsinn. Die holen den MLS Cup. Sympathische Fans. Gutes Stadion. Sympathischer Trainer. Ja. So. Wir machen kurz eine Pause, wenn ihr nichts mehr zu dem Spiel habt.
Wir müssen Tippscheine abgeben.
Wir müssen schnell Tippscheine abgeben. Und dann zahlt Daniel noch in seinen Phrasenschwein und dann sind wir gleich wieder da.
Drei Kugeln, eine Nacht in Südlondon und ein Mann, der nicht sterben wollte. Cass Pennant, einst Kopf der berüchtigsten Hooligan-Gang Englands, misshandelt als Kind, gefürchtet als Erwachsener. Und doch kein Verbrecher, sondern ein Mensch, der einfach nur dazugehören wollte. Cass Pennant, Attentat auf eine Hooligan-Legende. Die Geschichte eines Lebens zwischen Gewalt, Identität und der Suche nach einem anderen Weg. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
So, da sind wir wieder. Und
Wer hat
noch
Sporting gespielt?
Ja, da wollte ich jetzt gerade hin. Einen kurzen Satz. Kansas war Fahrradfahren in Cincinnati. Und das war's. Ja, nee, also, ja, Kevin Denkey hat uns vielleicht 2 Buden eingeschenkt und einen Fallrückzieher eingenetzt auch noch dazu. Also, ja. War jetzt nicht so schön. Kurz vor Schluss hat dann Basson noch 2:1 gemacht, nach Vorarbeit von Eric Tommy.
Ich hatte mir die erste Halbzeit angesehen. Danach habe ich dann lieber rüber zur USL geschalten. Also, was mir aufgefallen ist, ich muss schon sagen, Cincinnati war das bessere Team. Die hatten definitiv die besseren Chancen. Also, Sporting hatte echt nicht viele Chancen. Und die,
bei uns spielt Kyrie Sheldon als Rechtsverteidiger. Der ist Stürmer.
Ja, ich überlege gerade, es gab so ein paar Spieler bei Sporting, die mich furchtbar aufgeregt haben, weil sie echt schlecht gespielt haben und einfach nicht rausgenommen wurden.
Sheldon ist auch schlecht im Sturm, also es war safe der. Der ist, by the way, in der 86. ist er ausgewechselt worden für Andrew Brody. Das heißt, Brody ist wieder fit. Juhu.
So, also Garcia ist mir negativ aufgefallen. Süleymanov ist mir ziemlich negativ aufgefallen, weil der hatte so ein paar Chancen, aber das war mehr als fahrlässig, was der da immer wieder gemacht hat. Ja gut, und Sheldon da hinten auch. Es ist ja die rechte Seite gewesen. Aber ja, wie gesagt, die zweite Halbzeit habe ich dann nicht mehr ganz gesehen. Ich habe irgendwie die ersten 10 Minuten von der zweiten Halbzeit noch gesehen. Und ja, wie gesagt, es ist schon sehr verdient gewesen, dass Sporting da nicht gewonnen hat. Da ist, glaube ich, noch ganz viel Arbeit, weil nach vorne hin war gar keine Gefahr. Und nach hinten hin war das sehr, sehr wackelig, fand ich.
Ja, das Team ist noch sehr ausbaufähig.
Aber ich fand auch den das war meine Eselsbrücke gewesen eigentlich.
Bitte.
War auch, ehrlich gesagt, nicht der allersympathischste Spieler, aber er hat seine Tore gemacht. Die waren jetzt auch nicht
so schlecht. Der Schrift hat recht.
Ja, ist halt so.
Ist halt ein bulliger Stürmer, der hat in Europa schon in Belgien alles zerschossen und der weiß halt, wo das Tor steht. Naja, was soll's. Nächste Woche dann LA Galaxy, Keller-Duell. Möge der Schlechtere gewinnen. So.
Das wird dann, wahrscheinlich wird das die Partie des Tages, weil beide Teams alles aus sich rausholen und sich denken, wir müssen diese Punkte mitnehmen.
Dann wird so ein richtig gutes 3-3.
Oder 7-8.
Boah.
Es wird am Ende des Tages 0-0.
Wahrscheinlich.
So ein gutes 0-0, wo beide Teams 23 Schüsse aufs Tor haben.
Und 7 rote
Gelbkarten. Entweder es wird 0-0 oder es fallen über 6 Tore. Aber was dazwischen gibt's nicht.
Ja.
Okay, das ist klar. Also, ja.
Alles dazwischen ist Propaganda.
Ja.
Gut, dann, ja gut, kurzes Wörtchen noch zu den Red Bulls, Anne. Ich glaube, 1-0 gegen Montreal gewonnen.
Ich bin nicht happy mit dem Team, sagen wir es so. Da ist, nach vorne hin geht nicht so viel. Hinten hin ist in Ordnung, aber nach vorne, dafür, dass sie ja doch den einen oder anderen hochwertigeren Spieler geholt haben, da erwarte ich eigentlich mehr. Also, wie gesagt, hinten bin ich durchaus zufrieden mit, dass du mal ein Tor kassierst, ja, passiert. Aber nach vorne muss auf jeden Fall mehr gehen, gerade jetzt mit den kommenden Gegnern, sonst holt sich die LA Galaxy wirklich ihre ersten 3 Punkte. Und das glaube ich sogar auswärts, also bei den Red Bulls.
Ist ja peinlich, Vincent.
Ja.
Naja, gut, schauen wir mal, was die Weltbürste erstmal machen. Naja, die haben ja erstmal in der Verteidigung keine Eile, ne? So.
Genau, die haben keine Eile in der Verteidigung.
Dann, daher, wie dies für Seattle?
Ah, unentschieden gegen die Rapids.
1-1 war es. Nichts Besonderes.
Kurzer Zwischenstand zu Daniels Prognose, wo die Rapids am Ende der Saison stehen werden. Aktuell sind sie immer noch über den Sounders.
Die können gerne 33, die können auch gerne 34 Spieltage über uns stehen. In den Playoffs sind wir am Ende hungriger und bissiger.
Aktuell sind die Sounders auf dem letzten Playoffs-Platz. Und es ist sehr wackelig. Also Real Salt Lake klopft an und Diego Luna ist heiß.
Ja, aber man muss sagen, dieses
Kansas
Jahr...
Kansas ist auch nur noch 6 Punkte weg, hallo?
Stimmt.
Also, dieses Jahr kommst du halt mit 14 Punkten im Osten weit und aktuell mit 13 Punkten im Westen. Ist halt dieses Jahr der Westen schwächer, aber wundert mich nicht, wenn halt da zwei Teams spielen, die irgendwie Gewinn des Lama veranstalten.
Hallo? Schau doch mal im Osten rüber.
Ja, die Teams aus Kanada blende ich aus. Zumindest 2 von 3. Wobei das eine ja am Westen ist.
Ja, die kann man nach oben oder hin auch ausblenden. Gut, dann San Diego Salt Lake war ja noch ganz interessant. Das gewann Salt Lake mit 3-1 in San Diego vor 28.000 Zuschauern. Ja, es gab mal wieder eine Gelb-Rot für San Diego, diesmal nicht für Luna, sondern für Bautiago.
Für Salt Lake, nicht San Diego.
Ja, Salt Lake, Entschuldigung. der innerhalb von 3 Minuten 2 gelbe Karten kassiert und schnell wieder duschen war. Und der deutsche Neues Kaliskan ist auch noch in der Nachspielzeit für 2 Minütchen auf dem Feld gewesen. Genau. Und auch Salt Lake Neuzugang Willi Agada, der ja von Kansas zu Salt Lake gewechselt ist unter der Woche, wurde auch eingewechselt. Kansas hat im Gegenzug aus Mexiko Santiago Muñez geholt, 21-jähriges Sturmtalent. Ja, mal schauen, wie das wird. Neuer Stürmertausch. Agada war absolut sympathisch, war immer für schöne Tore irgendwie zu haben. Hat auch seine regelmäßigen Buden gemacht. Also ich fand ihn eigentlich ganz cool. Schade, dass er geht. Mal schauen, dass er bei Salt Lake so reisen wird. Die haben jetzt auch nicht so diesen überkrassen Stürmer, finde ich. Also er könnte da durchaus sich den Stammplatz abgattern. Diego Luna übrigens auch mit 2 Toren. Nach seinem Platzverweis und der Sperre ist er wieder back. Und ja. Habt ihr noch was zu dem Spiel?
Also man muss schon sagen, Diego Luna ist... Der kann noch ein sehr großer werden. Der ist erst 21 Jahre jung. Mhm. Hat aber schon viel Profi-Erfahrung. Und man sieht ja auch bei Real Salt Lake, auch da funktioniert's. Also ich bin sehr begeistert von ihm. Und drücke ihm die Daumen, dass er sich nicht verletzt, sondern da ordentlich weiterspielen kann. Ansonsten, ja, es gab ja 1 oder 2 Elfmeter. Die fand ich aber auch... Also vor allem hier der Elfmeter für San Diego, der war in Ordnung, fand ich. Also es war irgendwie ziemlich offensichtlich. Und dann gab es für Real Salt Lake auch noch einen Elfmeter. Handspiel im Strafraum, passte soweit. Und ja, man hat schon irgendwie gesehen, Real Salt Lake wollte da den Sieg mehr haben als San Diego. Und war dann am Ende auch verdient. Also die haben es einfach cleverer gemacht.
Ja.
Dann, war, glaube ich, gar nicht großartig noch was beeindruckendes, oder?
Nö, New York City FC gewann 1-0 gegen Toronto, Philadelphia gewann 3-0 gegen DC, Orlando gewann auch 3-0 gegen Atlanta, New England 1-0 gegen Charlotte, Columbus gewann 2-1 gegen die Earthquakes, Houston gewinnt im Texas Derby 2-0 gegen Austin, Vancouver gewinnt 3-1 gegen Minnesota, St. Louis und LAFC trennen sich 2-2. Genau. Dann, ja, war's das so von dem Spieltag? Habt ihr noch irgendwie was zu den irgendwelche Spielen, Szenen?
Nee, ich glaube nicht. Ich hätte aber was zum US Open Cup.
Ich würde noch kurz einen kleinen MLS-Transfer noch reinschieben.
Ja.
Johnny Russell ist back.
Oh ja.
Der ist noch zu Salt Lake gewechselt, der 35-jährige Schotte. Sporting Kansas-Legende geht jetzt zu der Konkurrenz nach Salt Lake, Konkurrenz in Anführungsstrichen, nach Salt Lake. Ja, mal gucken, was er da in dem Erfahrung bringt er auf alle Fälle mit. Mal schauen, was er noch fußballerisch draufkriegt. Aktuell ist er noch verletzt. Ja, mal gucken. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, das hatten wir auch noch nicht, auch ein alter Bekannter ist wieder back. Frankie Amaya ist per Leihe beim LAFC. Ist ja sofort im Sommer nach Mexiko gewechselt. Ist jetzt per Leihe erstmal wieder back beim LAFC. Ja, mal gucken, was das so wird.
Es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Ich hätte ihn lieber wieder bei den Red Bulls gesehen.
Das glaube ich. Nee, sonst, ich sehe nur Umir Fernandes ist noch von den Rapids zu Portland gewechselt. Kennt man auch ehemals Red Bull-Spieler. Der ja. Juan Jones ist von Columbus zu den Earthquakes gewechselt. Kennt man eventuell auch. Noel Book, das Eingewächs der Patriots, habe ich schon, der New England Revolution, ist auch zu den Earthquakes gewechselt. Ja, genau. So nur. Und Robert Taylor von Inter Miami zu Austin.
So, und das. Charlotte hat Ben Bender entlassen.
Oh,
und der hat da zuletzt auch, glaube ich, gar nicht so die große Rolle gespielt. Aber da bin ich mal gespannt, wo der jetzt am Ende dann landen wird.
Sie haben ihn rausgeworfen?
Ja.
Das steht bei mir nirgends drin.
Haben sie vor 4 Tagen, glaube ich, schon verkündet.
Was? Okay, das ist crazy. Verstehe ich gar nicht. Ich fand den echt gut eigentlich.
Ja, aber zuletzt hat er halt keine große Rolle mehr für sie gespielt.
Na ja, gut. Dann, ja, sind wir durch mit der MLS. Mit einer für mich überraschenden Nachricht.
Dann können wir ja zum US Open Cup gehen. Da kommen wir jetzt nämlich in die 4. Runde, ist es, glaube ich. Das ist jetzt die Runde, wo auch die MLS-Teams dazukommen. Nicht alle, weil diejenigen, die, ich glaube, in der Champions League spielen, die sind nicht dabei, aber alle anderen Teams sind jetzt endlich wieder dabei. Und es gibt ein paar interessante Begegnungen und es gibt ein paar Begegnungen, eine vor allem, die mich aufregt. Interessant ist beispielsweise sowas wie DC United gegen Charleston Battery. Wir haben wieder recht viele regionale Aufeinandertreffen zwischen USL-Teams und MLS-Teams. Wir haben ein sehr interessantes Spiel, dürfte sein, und das ist eher, ich glaube, MLS Next Pro City, Tacoma Defense gegen Portland. Und Tacoma Defense ist das Farmteam von den Seattle Sounders. Heißt, das ist, hat ein bisschen Derby-Charakter. Auch sehr schön, Tampa Bay Rowdies aus der USL Championship gegen Orlando. Und Chicago gegen Detroit City FC. Das dürfte auch eine sehr interessante Partie werden. Es gibt ein Team, was es sehr schwer haben wird und wo der US-Verband alles unternommen hat, damit die es so leicht wie möglich haben. Sie dürfen nämlich zu Hause spielen, weil der Gegner, den sie bekommen, der ist dermaßen krass, dass es anders nicht gehen würde. St. Louis City FC darf zu Hause spielen und sie müssen empfangen den US Open Cup-Schreck Union Omaha. Die haben zuletzt schon wieder ordentlich Teams rausgekegelt aus dem Wettbewerb. Und sind wieder mit dabei und wollen wieder richtig Ärger machen. Also deswegen hat man es St. Louis ein bisschen einfacher gemacht. Es gibt eine Partie, die mich aufregt. Und noch eine andere, die ich sehr interessant finde, nämlich Rhode Island gegen New England Revolution. Das ist so ein New England Derby diesmal. Das könnte also sehr interessant werden. Ich glaube, die sind bisher noch nie aufeinander getroffen. Aber richtig bescheuert ist Colorado Springs Switchbacks gegen New York Red Bulls. Die Spiele sind alle unterhalb der Woche. Und die Red Bulls müssen einfach nach Colorado reisen. Alle anderen Spiele sind so regionale Partien, aber das ist ja einmal über den halben Kontinent quasi. Nervt mich auf jeden Fall extrem. Und das ist in der Woche, wo sie dann erst gegen Miami, dann gegen die Switchbacks und dann gegen LA Galaxy. Also es ist alles sehr nah beieinander. Innerhalb von 7 Tagen sind es dann wieder 3 Spiele. Davon 2 Auswärtsspiele, 1 davon in Colorado. Und dann gegen 2 eigentlich starke Mannschaften. Ja, aber der US Open Cup ist wieder da. Man kann ihn auch ich will nicht lügen, aber ich meine tatsächlich auch über YouTube Wiedersehen. Also wer Lust hat, kann da auf jeden Fall einschalten. Das ist halt leider immer unter der Woche.
Ja. Bin ich allgemein gespannt, was da oder wie der Wettbewerb an sich dann sich entwickelt. Weil irgendwie, weiß nicht, irgendwie taugt es mir. Also ich finde es durchaus spannend, welche Teams da teilnehmen. Und an sich mag ich viele Teams aus dem USL-Kosmos, sage ich mal. Keine Ahnung, ich finde da irgendwie extrem viele Teams sympathisch. Ich weiß nicht wieso, aber no.
Ich glaube, ein Riesenproblem ist auf jeden Fall, dass die Spiele halt unter der Woche stattfinden und man nicht ja. wie in anderen Wettbewerben sagt, okay, wir schaufeln dafür ein paar Wochenenden frei. Das kann man ja langfristig auch schon ansetzen, dass man das für die Spielplanung dann beachten kann. Weil so ist das für die Fans total blöd. Du hast so coole Partien teilweise dabei. Also allein Tampa Bay Rowdies gegen Orlando ist eine coole Partie. Da hast du als Fan durchaus auch Bock hinzugehen. Aber unter der Woche ist halt echt blöd. Und dann lieber so ein Spiel auf das Wochenende ziehen und schon könnte der US Open Cup wieder mehr Leute anziehen. Dass da wenig Leute hingehen, wenn das Spiel am Mittwochabend ist halt auch klar. So, und jetzt beispielsweise, wenn dann auch noch solche Partien zustande kommen wie Switchbacks gegen die Red Bulls, also wo die Auswärtsreise schon dermaßen weit ist, doof. Die regionalen Spiele sind ja richtig cool, aber selbst da fährst du teilweise 2-3 Stunden.
Na gut, da musst du halt in den USA rechnen, dass du dann
ja,
halt auch...
Ja, genau. Die hast du, also die Distanz hast du ja immer da. Aber dann machst du den Fans doch so erreichbar wie möglich, machst entweder am Freitagabend oder direkt am Wochenende, dann hast du auch ein paar mehr Leute da. So fallen dir halt zu viele Leute raus. Und ich hätte ansonsten noch eine kleine News und dann wär's das von mir auch schon.
Ja.
In die NWSL gehen wir jetzt mal kurz. Weil, um noch mal kurz die Ligastrukturen zu erklären, die NWSL ist die erste Frauenliga in den USA. Es gibt allerdings mittlerweile eine zweite erste Frauenliga in den USA. Das ist die USL Super League, die ich qualitativ bis dato noch nicht so überzeugend finde. Er hatte aber auch erst in dieser Saison sozusagen angefangen. Und das Besondere bei denen ist, die haben einen europäischen Spielplan. Das heißt, die sind nicht an den typischen amerikanischen Spielplan angelehnt. Und die USL hat vor kurzem auch schon mal verkündet, sie planen da so ein bisschen auch so perspektivisch schon was ja auch sinnvoll wäre. Aber, also perspektivisch mit, sie haben ja noch die USLW, was eher so eine College-Sommerliga ist. Aber es gibt halt nichts dazwischen. Und da hat sich vor einigen Wochen die NPSL war es, glaube ich, gewesen, die haben bekannt gegeben, dass sie jetzt eine zweite Frauenliga gründen möchten, was an sich auch ganz, ganz cool wäre, weil die kommen eigentlich aus dem Amateurfußball und bringen da vielleicht nochmal ganz andere Teams auch mit dazu. Allerdings hat jetzt in dieser Woche die NWSL verkündet, wobei ich überlege gerade, ob die es schon offiziell verkündet haben, aber das wird kommen. Auch sie planen gerade eine zweite Frauenliga, was definitiv sinnvoll ist, weil aktuell gibt es das nicht. Wir haben gerade zwei erste Ligen, wovon die eine qualitativ in meinen Augen keine erste Liga ist. Aber du hast danach nichts mehr. Du hast dann halt nur die USLW, aber keine weitere Profiliga. Und man braucht definitiv eine zweite Liga, um da mehr Konkurrenz zu schaffen, um dir noch mehr Spielerinnen ranzuzüchten, die noch sehr jung sind, die Spielerfahrung brauchen, aber die noch nicht bereit genug sind für die erste Liga. Und das plant jetzt auch die NWSL. Also auch da ist noch ganz viel Bewegung drin und das könnte spannend werden in den nächsten Monaten und Jahren, wie sich das noch entwickelt.
Ja, definitiv. Allgemein, die USL will ja allgemein ziemlich groß auffahren, habe ich so das Gefühl. Mal gucken, ob sich das dann auch so entwickelt, wie sie sich vorstellen. Da bin ich mal richtig gespannt.
Nee, ich verstehe das Handling von der USL in Bezug auf den Frauenfußball überhaupt nicht. Was sie im Männerfußball machen, finde ich, ist vollkommen in Ordnung. Sie haben wirklich schon eine langjährige Liga oder einen langjährigen Ligaaufbau mit einer zweiten Liga, dritten Liga, vierten Liga und du kannst theoretisch noch immer weiter nach unten gehen. Und dass sie da perspektivisch wird der Auf- und Abstieg kommen. Das ist schon beschlossen. Und ergibt auch total Sinn, finde ich super. Und es wird, das ist auch schon klar, es wird eine erste Liga der USL auch geben. Das heißt, die werden aktiv die MLS angreifen. Bin ich komplett fein mit, können sie machen. Sie brauchen das vielleicht sogar auch, um für sich selbst relevant zu bleiben. Und der Auf- und Abstieg ist das, womit sie sich dann von der MLS so ein bisschen abkoppeln können. Alles okay. Allerdings, was sie da mit den Frauen machen, das verstehe ich halt nicht so. Sie hatten bis vor einigen Jahren oder sagen wir bis Anfang letzten Jahres, haben sie halt nur die USLW, so eine Liga, die quasi wirklich nur im Sommer stattfindet. Das sind vor allem College-Spielerinnen. Also das ist kein professioneller Frauenfußball. Und dann hatten sie halt nichts weiteres und haben dann jetzt zu Beginn der letzten oder dieser Saison quasi, das ist ja die erste Saison für sie, die USL Super League neu erstellt und sind da gleich auf das oder haben es gleich beantragt auf erste Liga und damit einen Frontalangriff auf die NWSL gestellt. Aber du merkst, es fehlt ihnen einfach komplett das Unterhaus dazu. Also die Qualität ist nicht da. Und bis dato sehe ich noch keine Bewegung bei der USL so richtig, dass auch die versuchen, irgendwie eine zweite Liga mitzuerstellen oder darunter mehr, das Unterhaus mehr mit mehr aufzubauen. Also du hast da einen Frontalangriff auf die NWSL gestartet, aber die Logik dahinter greift irgendwie noch nicht so richtig. Wie gesagt, bei den Männern bin ich fein mit, das ist alles gut durchdacht und da sieht man auch, da ist langjährige Arbeit hinter. Bei den Frauen ist es so ein bisschen Satz mit X bis dato. Mal sehen, es kann ja noch was kommen in den nächsten 5, 6 Jahren.
Ja.
Okay. Habt ihr sonst noch was?
Ich habe nichts mehr.
Nein.
Gut. Dann wären wir auch für diese Woche wieder durch. Vielen Dank fürs Einschalten. Besucht uns gern auf unseren gängigen Social-Media-Kanälen MLS Supporters Germany auf Insta, US Soccer News, Facebook und Box2Box auf Twitter. Sonst, wie immer, Discord ist verlinkt und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann habt noch schöne Tage und genießt das schöne Frühlingswetter aktuell. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es sehr schön.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye bye.
Bis später, Silje.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.